Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Ich habe in der vergangenen Woche über die Grundgesetzänderung nachgedacht, die ja geplant war, die die Bundesregierung ja jetzt quasi wieder zurückgenommen hat oder angekündigt hat, dass die vor den Wahlen nicht kommt. Und da geht es ja primär um Artikel 3 des Grundgesetzes, also diesen sogenannten Antidiskriminierungsartikel, wo ja wörtlich drin steht: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und da gab es ja in der Debatte, vor allem habe ich das so wahrgenommen, zwei Stoßrichtungen. Die eine war in die Richtung, dass man den Begriff Rasse rausstreichen soll, weil man ja damit eventuell quasi suggeriert, dass es so etwas wie menschliche Rassen tatsächlich gibt und das eine veraltete dann Formulierung ist. Und was könnte die Alternative vielleicht dazu sein? Und der andere Gedanke kam ja eher aus einer identitätspolitischen Richtung, dass man sagt, sexuelle Orientierung und Identitäten sollten mit aufgenommen werden. Und das fand ich interessant, darüber nachzudenken, ob das Grundgesetz veraltet ist, zu konservativ ist, ob das mit Gesellschaft mitwächst und an welchem Zeitstrahl oder an welchem Einigungsprozess man dann diese Dinge rausstreicht und reinnimmt. Wie denken Sie dazu?
Schwierig. Also mir ist der Vorschlag, den Begriff Rasse daraus zu nehmen, völlig einleuchtend, weil das in der Tat ein völlig anachronistisches Konzept ist, was Falsches nahelegt, auch von der Wissenschaftsgeschichte her. Und ansonsten bin ich natürlich extrem konservativ, was das Grundgesetz angeht, weil dieses Grundgesetz, bin ja nun kein Jurist und schon gar kein Verfassungsjurist, aber es ist ja ein extrem vorsichtiges und defensives Grundgesetz. Das ist sehr interessant. Es gibt so einen alten Aufsatz von Sebastian Haffner, wo er das Grundgesetz mit der Weimarer Verfassung vergleicht und sagt, die Weimarer Verfassung ist optimistisch und das Grundgesetz ist pessimistisch. Das heißt, es baut unheimlich viele Sicherungen ein gegen, was weiß ich, populistische Übergriffe und so weiter und so weiter. Und insofern bin ich prinzipiell, aber kann das jetzt im Einzelnen gar nicht richtig substanziell begründen, was Grundgesetzänderungen angeht, wenn sie denn nicht absolut notwendig sind durch solche zeitlichen Veränderungen, bin ich eher skeptisch.
Ich habe natürlich noch mal so drüber nachgedacht, dass ich ja auch finde, wenn man den Begriff der Rasse nutzt, könnte das suggerieren, dass es tatsächlich menschliche Rassen gibt. Andernfalls ist das Grundgesetz oder genau dieser Artikel ja auch vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus geschrieben worden und quasi damit als Schutzartikel, um vor rassistischen Diskriminierungen zu mahnen oder die eben rechenschaftspflichtig zu machen. Und das finde ich aber dann interessant, weil in dem Moment, in dem man diesen Rassebegriff rausnimmt und es da nicht mehr drinsteht, fällt diese Schutzwirkung ja auch weg. Das heißt, nur weil man Rasse rausstreicht, gibt es ja dann nicht weniger rassistische Gewalt. Und die Frage wäre ja dann natürlich, wie man diese Gewalt dann trotzdem dort benennt. Oder eine Alternative, über die gesprochen wird, ist ja, indem man sehr konkret sagt, aus rassistischen Motiven oder aus rassistischen Gründen. Das ist dann eine Umformulierung, bei der vielleicht weniger suggerierbar ist, dass es tatsächlich menschliche Rassen gibt. Und trotzdem wird auf dieses Phänomen von Rassismus hingedeutet. Aber dann ist auch die Frage, gibt es das Phänomen Rassismus überhaupt, wenn man dann nicht über Rasse auch sprechen darf?
Ich halte es für sehr schwach. Also wenn man sowas machen würde aus rassistischen Gründen oder rassistischen Motiven, ist man sofort in einer totalen Grauzone, weil wer würde genau festlegen können, was ist ein rassistisches Motiv? Also wenn jemand sagt, brauche jetzt nicht zu zitieren, also es gibt sicherlich hohe Eindeutigkeit bei bestimmten Äußerungen, aber es gibt natürlich da Grenzbereiche. Und dann hätte man genau das Problem, was ich eben schon angesprochen habe, dann wird es fungibel mit den Zeitläufen. Ja, wenn dann sozusagen es Auslegungssache ist, ist das jetzt rassistisch oder ist es nicht? Da ist in dem Sinne dieser historisch kontaminierte Begriff der Rasse natürlich viel eindeutiger, weil man weiß, was gemeint ist. Das heißt, eine essentielle Eigenschaft, die Personen haben, Hautfarbe, oder andere solche Merkmale dürfen kein Grund für Benachteiligung und Diskriminierung sein. Das ist sozusagen der Punkt. Es geht ja, und wenn ich von rassistischen Motiven spreche, dann würde ich ja auch das verlagern auf gewissermaßen Personen, die das tun. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht im Sinne sozusagen dieses Passus.
Ich sehe das sehr ähnlich.
Also ich finde das sehr, sehr schwierig.
Ich glaube, was entscheidend ist, ist ja auch, dass in dem Moment, in dem solche sensiblen Artikel geändert werden, bricht sich das eventuell ja dann auch mit internationalen Verträgen. Weil wir ja jetzt eine Rechtsordnung haben, würde ich vermuten, wo genau diese Begriffe ja auch abgestimmt sind auf internationale Verträge, wo Race ja dann auch ein Begriff ist, der dort sehr eindeutig und offiziell gerade zur Sprache kommt. In dem Moment, wo wir das umformulieren, fällt ja eventuell das ganze Gebäude, weil man nicht mehr genau weiß, ob es herleitbar und übertragbar und vergleichbar ist auf andere Gesetze, die sich dann darauf beziehen oder andere Verträge. Und das finde ich bei solchen Artikelveränderungen ja auch immer wahnsinnig wichtig zu überlegen, ob es dann mehr Klarheit schafft oder ob es in der Folge ja eigentlich nur diffuser wird, mehr Deutung zulässt und dann manche Dinge einfach gar nicht mehr in der Mechanik so funktionieren, wie sie geplant sind.
Richtig. Und das andere ist natürlich also sozusagen diese Hyperaufmerksamkeit auf Sprache, die wir ja jetzt identitätspolitisch in den letzten Jahren immer schärfer haben, die sollte auch nicht sozusagen ohne Not dazu veranlassen, solche Schwierigkeiten zu erzeugen, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Ja, das ist ja dann auch eine Güterabwägung. Also wenn ich kein semantisches Äquivalent zur Rasse habe, obwohl ich glaube, man könnte das haben, indem man irgend sowas wie unveränderliche persönliche Merkmale oder irgend sowas hat, keine Ahnung, dann ginge das. Aber solange man das nicht hat und sozusagen die Eindeutigkeit verringert wird, und dann noch natürlich diese internationale Perspektive, kauft man sich gewissermaßen nur aus einem aktuellen Modeaspekt heraus, kauft man sich was ein, was hinterher gar nicht mehr einzuholen ist, glaube ich. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Wie mir ja überhaupt dieser Kampf um die Begriffe vieles Fragwürdiges zu enthalten scheint. Zum Beispiel das, dass wir Fragen materieller Ungleichheit weniger diskutieren als Fragen symbolischer Ungleichheit und solche Dinge. Das ist mir suspekt.
Das leitet ja gut über zu dem zweiten Vorschlag, nämlich dass man diesen Artikel ergänzt um weitere Merkmale, die bestimmte Gruppen sagen, die ihnen wichtig sind oder bei denen sie sich diskriminiert fühlen, weil diese nicht vorkommen. Und das ist zum Beispiel der Passus, dass man sagt, man müsste mit aufnehmen in Artikel 3 wegen sexueller Orientierung und Identitäten. Und da habe ich natürlich, kenne ich ja dann auch aus der LGBTQ-Community diese Leute, die das Gefühl haben, dass in dem Moment, in dem sie da nicht mit genannt werden, die Schutzwirkung für sie auch entfällt oder sie sich herabgesetzt fühlen, weil das scheinbar Merkmale sind, die nicht schützenswürdig sind in diesem Artikel. Und gleichzeitig finde ich, dass das ja so eine emotional aufgeladene Debatte ist, überhaupt, ob wir noch von Männern und Frauen sprechen, ob es nicht-binäre Positionen gibt, welche Orientierung es denn ganz genau gibt. Da gibt es ja von Pansexualität und so weiter ja ganz verschiedene Dinge noch, die einfach diskutiert werden, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch vor allem gesellschaftlich, ob die anerkannt sind oder nicht. Und die auszulagern, finde ich, jetzt genau auf eine juristische Entscheidung, finde ich ja in dem Moment schwierig, weil ich glaube, dass das ein kultureller Prozess ist, bei dem wir ja gesellschaftlich erstmal diskutieren und uns einigen müssen. Und habe das Gefühl, wenn man genau diese Debatte jetzt ein Stück weit zuspitzt, indem ein juristisches Haus entscheidet, glaube ich, dass das eigentlich auch die Position dieses Hauses im Grunde genommen angreift, weil dieses Haus sich eben dann nicht mehr zurückhaltend und defensiv über alle stellt, sondern in eine sehr aufgeladene Debatte hineinsignalisiert. Und das finde ich gerade bei dieser Debatte um weitere Merkmale, identitätspolitisch aufgeladen, natürlich schwierig.
Ich finde das auch. Ich stimme da total zu. Und rein von der Logik her ist es ja so, je mehr ich versuche zu definieren, desto mehr Unklarheiten schaffe ich ja. Also sozusagen, dass es dann immer noch eine Gruppe gibt, die sich dadurch wieder nicht repräsentiert fühlt, dadurch, dass die Gruppendefinitionen unklar sind und so weiter. Und der andere Punkt ist, glaube ich, wirklich der, wir wissen ja überhaupt nicht, wie nachhaltig diese Form von Debatte ist. Und Sie sagen ja auch, es ist eine gesellschaftliche Debatte. Wir wissen ja auch gar nicht, zu welchen Bewältigungsformen das führt. Also auf was wird man sich einigen? Also mir ist ja aus sozialpsychologischer Perspektive ist mir ja diese Geschlechtsobsession sowieso hochsuspekt. Ich verstehe nicht richtig, warum diese Gesellschaften unseres Typs so obsessiv über diese Geschlechterfragen sozusagen in allen Verästelungen und in allen sprachlichen Feinheiten und wie Sie es eben gesagt haben, binär und so weiter. Das ist mir ein vollkommenes Rätsel, weil natürlich gibt es dort die Notwendigkeit einer rechtlichen Gleichbehandlung, aber ansonsten halte ich das, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich 480 Shitstorms dafür kriege, für kein besonders sozusagen gesellschaftsbedeutsames Thema, ehrlich gesagt, wenn das auf der grundsätzlichen Ebene geregelt ist. Wenn ich das jetzt bei den Stellenausschreibungen immer sehe, MWD oder DMW oder wie auch immer und so weiter und so weiter und es da entsprechende Regulierungen gibt, das ist doch okay. Und ich kann doch nicht jede einzelne Verästelung juristisch absichern. Das funktioniert doch nicht.
Ist ja auch die Frage, was dieser Artikel ja eigentlich für eine Funktion hat. Und wenn er nur die Funktion hat, zu sagen, oder gerade die Funktion hat, zu sagen, dass Gleiches nicht ungleich behandelt werden darf oder Ungleiches nicht gleich behandelt werden darf, dann steckt da ja nur eine Schutzfunktion drin und nicht die gesellschaftspolitische Aufgabe, Identitäten dort weiter zu erläutern und zu definieren. Das steht da ja auch nicht drin. Und ich finde, dass jeder Mensch ja auch seine Identitäten, weiß ich nicht, seine politischen Anschauungen vielleicht, seine religiösen Motive, die kann man ja auch in der Zeit verändern. Und das beschreibt dieser Artikel ja gar nicht, dass eine Person genau über diese Merkmale immer sie selbst ist. Sie beschreibt ja nur, was Gründe sind, weshalb man diskriminiert werden könnte. Und deswegen habe ich zum Beispiel das Gefühl, als ja jemand, der zum Beispiel ja eine sexuelle Orientierung hat, die quasi homosexuell ist und deswegen gesellschaftlich eventuell nicht der Norm entspricht. Und deswegen bin ich ja in dieser Community, wo ich sagen könnte, weil das da nicht drinsteht und ich eventuell auch schon mal irgendwie Diskriminierung erfahren habe wegen sexueller Orientierung, könnte ich mich herabgesetzt fühlen, weil dieses Motiv da nicht drinsteht. Und ich habe das aber gar nicht, weil ich diesen Anspruch gar nicht habe, dass dieser Artikel alle meine Merkmale auf Basis dessen, wie ich mich identifiziere oder wie ich mir meine Identität baue und auch weiterentwickle, dass er diese aufgreifen muss. Weil sonst käme es ja tatsächlich so, dass es eine Aneinanderreihung von Merkmalen sein müsste, die einfach eine Person ausmachen könnten.
Genau. Und dann in dem Sinne, um auf das andere Thema zurückzukommen, müsste man dann bei dem Äquivalent des Rassenbegriffes aufzählen, was es da alles geben könnte. Und dann sitzt man exakt in der Falle, weil genau diese Essentialisierung versucht man ja durch einen solchen Passus zu annullieren. Das ist ja genau der Witz an der Sache. Ja. Und insofern glaube ich, muss man solche Grundgesetzartikel auch so verstehen, dass sie sozusagen so allgemein wie möglich formuliert sind, damit genau solche semantischen Ungenauigkeiten nicht hinterher dazu führen, dass Leute zurückgesetzt werden oder nicht. Und insofern, ich bin da nicht dafür, da besonders viel dran zu machen.
Was ich mir vorstellen könnte, obwohl ich da jetzt kein sehr konkretes Beispiel habe, ist einfach, dass ganz grundsätzlich durch Technologie, durch so einen ganz großen Trend, vielleicht eben Mensch und Maschine im Verhältnis, dass das einfach Dinge sein könnten, die vielleicht eben die Väter und Mütter des Grundgesetzes noch nicht so berücksichtigen konnten. Und da nun einfach neue Abhängigkeiten sind, neue Kontexte entstehen, dass man das Grundgesetz in den nächsten Jahren einfach mal auf technologische Verhältnisse überprüft und da mal schaut, was man aufgreifen könnte, um den Menschen in seiner Würde da zu beschützen. Aber ich habe eben das Gefühl, dass das, was gerade eher identitätspolitisch diskutiert wird, am Ende des Tages auch in der Zeitleiste noch so umstritten ist und noch so modisch aufgeladen ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieses sehr sensible Instrument davor erstmal irgendwie eine Zurückhaltung wahren sollte.
Ja, wie mir auch scheint, dass es also auch einen abgekühlteren gesellschaftlichen Diskurs darüber geben müsste. Also das Problem ist ja immer, wenn etwas extrem hochgekocht ist und sozusagen extrem auch polarisiert oder auch hier binär, sozusagen entweder man ist für Identitätspolitik oder dagegen, das ist ja immer eine hochproblematische Angelegenheit, weil man würde bei einer nüchternen Betrachtung sehen, natürlich sind das Reklamieren von bestimmten Ansprüchen auf Gleichbehandlung oder auf Beachtung, auf Anerkennung, die sind ja völlig legitim. Gleichzeitig ist aber legitim, darüber einen Diskurs zu führen und nicht zu sagen, naja, wenn ihr das wollt, dann ist das schon so. Oder man könnte auch, finde ich, mit viel Recht und Gewinn eine Debatte darüber führen, wieso es eigentlich so super attraktiv sein soll, ständig sich als Opfer zu definieren, ja, oder als angegriffen oder so, wie das eigentlich unserem Verständnis des bürgerlichen Subjektes, wie das damit kompatibel sein soll. Also das geht ja davon aus, wir sind handlungsfähig, wir sind autonom, wir sind urteilskräftig, aber nicht, wir sind Opfer. Und solche Themen sind einfach, glaube ich, in so einer ganz heißen, aufgeladenen, binären Struktur sehr, sehr fragwürdig. Deshalb meine ich auch, man muss irgendwie warten, bis da ein bisschen Grund in so eine Debatte kommt und man sortieren kann, was ist davon wirklich eigentlich fortschrittlich und was ist eher repressiv oder instrumentalisierbar.
Und in dem Kontext kommt es mir eben so vor, dass in dieser Versteifung, bist du für oder wider und auf welcher moralischen Seite stehen wir, dass diese gesellschaftlichen Debatten so auszulagern, das Grundgesetz nochmal eine Position dazu einnehmen soll, am Ende des Tages eine Instrumentalisierung auch des Grundgesetzes ist. Und das ist ja dann am Ende auch ein Angriff darauf.
Absolut. Und wir werden es ja in diesem Jahr, in diesem Wahlkampf auch sehen. Da wird der Begriff der Instrumentalisierung ja eine ganz neue Qualität bekommen. Der Generalsekretär Ihrer Partei hat das ja gerade am Fall Caroline Imke vorgeführt, wie man da entgleiten kann, sowohl von den Formulierungen her als auch sozusagen von der Zielperson, auf die sich was richtet und die ja auch nur dazu diente, die Grünen zu bashen, weil sie auf dem Grünen-Parteitag gesprochen hat. Aber einen solchen Schwachsinn zu erzählen, bei ihrer Äußerung habe es sich um eine geschichtsvergessene Entgleisung gehandelt. Ich meine, wenn man mit solchen Begriffen operiert, was will man denn zu AfD-Leuten sagen oder zu Holocaust-Leugnern oder sonst was? Das ist ja völlig maßstabslos. Und eben, deshalb komme ich drauf, eine Instrumentalisierung von Fragestellungen, die doch eine gewisse Relevanz haben, wie die Frage nach dem Antisemitismus und so weiter. Da kann ich doch so leichtfertig nicht mit umgehen. Und ich fürchte, das wird uns die nächsten Monate echt beschäftigen. Das wird wahrscheinlich im Vergleich zu den vergangenen Legislaturperioden ein sehr grober, sehr personalistischer Wahlkampf werden. Und das ist natürlich ganz ungut für die politische Kultur.
Stimme ich zu.